Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Hubis Bundeshaus mit dem Bundeshausredakteur Hubert Moser am Mittwoch. Ein Tag nachdem in Kerzers, Kanton Freiburg, bei einem Postautobrand 6 Menschen ums Leben gekommen sind, 5 weitere sind verletzt. Man weiss, dass sich ein Mann mit Benzin übergossen hat und angezündet hat. Die Pressekonferenz der Polizei war vor wenigen Stunden. Man weiss noch nicht viel mehr, würde ich jetzt mal sagen. Mich interessiert von dir, wie hast du das jetzt erlebt? Unmittelbar, beziehungsweise nicht wenige, es sind wenige Wochen nach dem Grossbrand in Gramontana, wo 41 Menschen gestorben sind, junge Menschen gestorben sind. Wie hast du das Kerzers jetzt erlebt?
Ja, wieder. Ich habe einfach gesagt, das kann doch nicht sein. Jetzt geht irgendwie 2,5 Monate nach Grossbrand Montana gibt es in Kerzers 6 Tote bei einem Postautobrand, wo einer sich angezündet hat, offensichtlich. Das ist ja unglaublich, was hier in der Schweiz momentan passiert. Aber nur finde ich vor allem bei aller Tragik die komische Art, wie die Polizei in Freiburg da kommuniziert haben. Die hat im ersten Kommuniqué gedrückt, der, der sich da angezündet hat, der den Brand ausgelöst hat, wo das man nicht genau weiß, wie das alles zusammengegangen ist. Aber nach den ersten Informationen hat er sich angezündet, wie du gesagt hast. Das ist vermutlich ein Schweizer. Jetzt haben sie erst ein paar Stunden später gesehen, er hat die Schweizer Staatsbürgerschaft. Also was schließt wir daraus? Das ist eine Person, die Migrationshintergrund hat, die die Schweizer Staatsbürgerschaft hat. Sonst würde man das ganz sicher nicht so sagen. Aber wieso kann man das nicht sagen, dass das eine Person ist mit Migrationshintergrund? Soll man doch offen sagen, weil offensichtlich ist da etwas, hat man da etwas verstecken oder etwas schlecht machen. Meine, vor der Situation, wie das ist, so ein Tragik, gibt es nur eins und das ist Transparenz. Und schon in Montana hat's gezeigt, dass wenn man probiert, Sachen unter den Teppich zu kehren, kommt das schlecht raus. Da sind Opferfamilien da, unter anderem ist da irgendeine Redaktorin von Radio Energy in Bern, die da offenbar in diesen Flammen ist umgekommen. Ich finde das hochdramatisch. Man muss den Familien, die da betroffen sind, denen muss man klar einschenken, was da passiert ist und wer da schuld ist und wer da etwas gemacht hat.
Ich will es auch nicht zu gross hängen, noch nicht zu gross kommentieren, weil man weiss wirklich einfach auch noch sehr wenig. Aber was würdest du sagen, bedeutet die beiden Brände, die das eine der Flammeninferno, das war wirklich gewesen. Der andere ist ein Postautobrand, auch tragisch. Was bedeutet das für die Schweiz?
Ja, das zeigt sich in dem Leben, in international. Ich nehme an, dass der Brand aufgrund von dem Brand von Gramontana Wellen wird werfen. Im Ausland, wer irgendwas wie die Unschuld verloren hat, ich vergleiche das hier, wie sie jetzt gerade hier im Landesmuseum, wie mit dem Platzspitz, wo hier offene Drogenszene in Zürich, da hat es okay, so die Schweiz hat ihre Unschuld verloren. Und das Land hier, die Schweiz, das ist immer als sicher und korrekt und alles läuft picobello, die Zig sind pünktlich, die Sicherheit ist hoch. Und da passieren jetzt innerhalb von 2,5 Monaten brennt in einem 41 Tote und 115 Verletzte, im anderen 6 Tote und 5 Verletzte. Wobei von diesen 5 Verletzten noch Summe in kritischem Zustand sind. Ich meine, das ist ein Image als Musterland der Ruhe und des Friedens, das ist jetzt endgültig im Eimer.
Reden wir über die Abstimmungen. Am letzten Wochenende, am Sonntag, hat die Schweizer Stimmbevölkerung abgestimmt, auch gewählt. Grosse Aufreger oder gross bemerkenswert war zumindest, SRG, Halbierungsinitiative, krachend abgelehnt. Wie denkst du über den Abstimmungssonntag generell? Was ist dir da speziell aufgefallen? Was ist da dein Verdikt über den Sonntag?
Das Verdikt ist einfach, dass man die SVP zur grossen Verliererin von diesem Abstimmungssonntag gemacht hat. Warst du zu Unrecht? Halbierungsinitiative war keine SVP-Initiative. Das war vom Gewerbeverband eine Initiative. Und, aber durch das, dass sehr prominente SVP-Leute da vorne dran standen, hat man immer wieder geschrieben, das sei eine SVP-Initiative. Und das hat es dann überdeckt, dass die SVP am letzten Sonntag in Zürich zugelegt hat bei den Stadtratswahlen. Im Obwald, der Kanton Obwald, hat im Parlament fast einen Erdrutsch-Sieg gemacht. Aber die große Niederlage bei der Abstimmung, bei der Individualbesteuerung und so, wo sich die SVP engagiert hat, dass er natürlich das alles überdeckt, dass so mit Zeitung nicht geschrieben hat, sei ein rabenschwarzer Sonntag für die SVP. Und schon der Wermut hat ja am gleichen Tag schon uns gesagt, jetzt müssen wir Vollgas geben gegen die SVP und so. Der hat offenbar nur ein Programm, Bekämpfung von der SVP. Aber ich glaube, die Partei ist gut unterwegs und die wird weiterhin gewinnen, weil die einfach die Themen von der Zeit belecken. Und das sind die Asylpolitik und die Ausländerpolitik und Europa und auch die Neutralität.
Aber muss die SVP selbstkritisch konstatieren, die SRG, das ist kein Thema von uns. Wenn wir das weiterhin beackert, dann verzetteln wir uns und dann verlieren wir eben auch. Oder ist das zu überspitzt formuliert?
Well, das kann man schon sagen, aber sie reden dahinter so, dass sie sagen, das war nicht unsere Initiative, wir haben uns da nur engagiert. Es hat auch Leute bei der SVP, die gefunden haben, muss die Initiative zurückziehen. Nachdem dass der Rösti von 335 Gebühren auf dem Verordnungsweg auf 300 gesetzt hat, da hat mir vom Initiativkomitee gesagt, der Tommy Matter von der SVP hat da vorgeschlagen, dass man die Initiative zurückziehen soll. Jetzt, wo hat es nicht gemacht? Man hat gedacht, man will da vorwärts gehen. Das Problem ist einfach, dass, auch wenn es keine SVP-Initiative ist, gesehen haben, sind schon ziemlich viele von der SVP in dem Initiativkomitee drin gewesen, inklusive Rösti. Und das hat natürlich die Tendenz dazu, dass die SVP da steht am Sonntag als die Verliererin. Das macht sie dazu, obwohl es eigentlich der Gewerbeverband müsste da stehen. Wenn der Tatschmeister von dem ganzen Zeug war, war der Gregor Rutz. Und nicht der Tommy Matter oder sonst irgendjemand von der SVP. Aber es ist schwer zu sagen, was sie sagen. Ich glaube, die SVP ist gut beraten, wenn sie das macht, was Christoph Blocher immer gesagt hat, dass sie sich auf ihre Kernthemen konzentrieren. Das ist die Sicherheit des Landes, das ist die Souveränität, das ist auch Ausländerpolitik. Das sind ihre Kernthemen. Und das sind demnächst eine grosse Entscheidung an. Und ich glaube, genau da müsste es einfach Gas geben. Und andere Themen, das soll ich sage nicht, dass sie da nicht mitmischen, aber vielleicht nicht so was prominent, weil da geht einfach Energie verloren.
Was war für dich matchentscheidend bei der SRG-Halbierungsinitiative? Hat dort das Initiativkomitee plus eben auch die SVP versagt? Oder haben dort die Gegner, die Linken, die SRG, all die Verbände, haben die einen genialen Wahlkampf oder Abstimmungskampf gemacht und dann einen epochalen Sieg errungen?
Nein, ich glaube, man muss schauen, wo die Initiative abgelehnt wurde, ist, das ist Basel, Zürich und Bern. In diesen linken Städten. Die SP hat 1,6 Millionen da drin in den Wahlkampf gesteckt. Also Abstimmungskampf, nicht Wahlkampf. Und wegen dem ist letztendlich auch die Individualbesteuerung durchgekommen. Weil die alle Linken sind keine Stimmen für die und die Wahlbesteuerung da durchgebrungen hat. Ich bin sicher, dass sie abgelehnt worden wären. Das sagen mir auch andere Leute, die sagen. Und die, ich meine, das ist fast nicht mehr das Gewinnen da. Wenn das Zielpublikum von Partien wie SVP und so, das sind eher ein älteres Publikum. Also älteres Publikum, die schauen Fernsehen und so. Die Jüngeren schauen nicht unbedingt Fernsehen. Da holen sie einfach die Leute nicht ab. Vielleicht haben wir das schlecht erklärt. Vielleicht haben wir da zu wenig Geld reingebuttert in die Kampagne. Und das wahrscheinlich sich selber überschätzt. Auf jeden Fall, rein persönlich hatte ich das Gefühl, dass es viel knapper wird, wie damals beim Radio- und Fernsehgesetz. Nicht so knapp, aber ich hatte noch Hoffnungen beim letzten Donnerstag, wenn wir noch zusammen geredet haben. Und das ist noch wenig über briefliche Abstimmung gegangen, vielleicht läuft da noch etwas so. Und das war offenbar nicht der Fall. Ich habe die deutliche Ablehnung von der Initiative, die hat mich sehr überrascht. Und ich glaube, in Zukunft müssen wir, wenn wir da richtig mit vollem Herzblut reingehen, oder dem muss man sich einfach nicht reinreissen als Partei wie die SVP. Und das sagen, machen die im Gewerbeverband. Wir liefern ein bisschen Support im Hintergrund politisch, aber sonst sollen andere vorne dran stehen und nicht wir.
Blick nach vorne. Wir stecken immer noch in der Session. Was ist da das Schnurri-Thema Nummer 1, das Bundesbern? Was nimmst du wahr? Was bewegt die Leute? Was gibt es zu reden? Was gibt es zu streiten?
Ja, heute Morgen ist ein grosser Entscheid gefallen im Ständerat und so, dass sie wollen das Neubauverbot von AKW kippen. Und das finde ich genial. Das ich finde es genial, weil ich bin nicht der Meinung, AKW sagen, das ist ein Nonplusultra. Aber ich finde, wenn man eine CO2-freie Energie will haben, gehört einfach eure Atomkraft auf den Menüzettel drauf. Ich meine, sogar die EU macht das, aber die Linken, die denn jetzt bellen, wie ein Wilde, wie ein Teufel, gehen schon so auf los. Also die Marion Schlatter, die designierte Fraktionschefin oder jedenfalls eine Kandidatin als neue Fraktionschefin der Grünen, die tut da Gift und Galle spucken, weil der Ständerat da irgendwie Rückkehr ins Atomzeitalter dabei. Wenn wir die Ziele, Energieziele erreichen wollen, kommen wir gar nicht drum herum. Die ganze Zubau von alternativen Energien, die wir da haben, die hinken wir überall zurück. Das sind ja die gleiche grüne Klientel, die ist da überall blockierend. Sei es bei dem Ausbau der Wasserkraftwerke, wo man gesagt hat, die 16 wollen wir bauen. Sei es bei den alpinen Kraftwerken, Solarkraftwerken. Überall blockierend steigst. Und dann haben wir einfach keinen Strom. Und irgendwann mal im 2050, dann wird die anderen AKWs, die jetzt da sind, abstellen. Und die fehlen nicht. Der 23 Terawatt, das ist ein Drittel von der heutigen Konsum. Plus, und der Gleiche sollte wir so viel mehr haben, weil ja Ausstieg aus Öl und Gas, wir sind immer mehr Leute hier und so. Also ich weiß nicht, das einzige Rezept, und das sieht wirklich jeder auf der Welt, der etwas davon versteht, sind Atomkraftwerke, weil die CO2-freien Strom liefern. Es gibt ein Problem mit der Entsorgung von Atommüll, aber da müssen wir eine Lösung finden, da wird man eine Lösung finden.
Ist das eigentlich der erste grosse Erfolg vom Bundesrat Energieminister Albert Rösti, oder ist das nicht einmal so gross sein Verdienst?
Nein, das ist nicht ein grosser Erfolg. Ja, es ist sicher ein Erfolg von ihm, aber sicher nicht ein grosser Erfolg. Ich meine, das ist ja der Witz, wo die Linken wahrscheinlich ein Trauma haben, wo Simonetta Sommaruga Bundesrätin war und das UVEC geleitet hat, wo jetzt der Rösti leitet, hat er nicht halb so viel durchgebrungen wie der Rösti heute im Bereich Klima, Energie, Umwelt. Und die dann immer ständig haben doch da die Grünen so eine Plattform mitgerichtet, Detekwatch. Ich sage dem Detekwatch. Aber das, wo da beobachten, wenn der Rösti irgendetwas Falsches macht, das man sofort da dabei. Der macht ja innen alles. Der macht ja unglaubliche Sachen im Energiebereich, wo Sommaruga nie durchgebrungen hat, die bringt er alle durch. Jetzt bringt er das neue CO2-Gesetz oder Nachfolgegesetz bis 2035. Vorher hat er die Stromgesetz durchgebrungen, was hat er? Klimaschutzgesetz durchgebrungen. Alles Sachen. Sommaruga 2021 mit dem CO2-Gesetz ist die an der Abstimmung, hat die da verloren? Ich finde, das ist immer, hat er einiges bewirkt. Und ich glaube, dass er hat einiges bewirkt, wo er nicht nur seine Partei freudig macht. Und jetzt, der Entscheid heute ist jetzt einmal auf Parteilinie, wo einfach die SVP für Atomkraftwerke steht. Und er hat das so entschieden. Und ich glaube, das ist ein guter Entscheid. Das bringt uns eine vernünftige Energiepolitik. Und so wäre ich irgendwie eine Technologie nicht ausklammern, die in Zukunft unter Umständen matchentscheidend werden kann.
Du, ich habe eine andere Frage. Ständeratsdebatte um Asyl. Ist der Beat Jans, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Video, wahnsinnig, das ist ja regelrecht ausgerascht, als er konfrontiert worden ist mit kritischen Fragen. Da hat er Antwort gegeben und hat fast schon die Fassung verloren. Ist das zur Kenntnis genommen worden? Ist das bemerkt worden bei den Journalisten, bei den Parlamentariern? Hat das zu reden gegeben im Bundeshaus? Wie hast du das gesehen?
Ja, also ich habe jetzt nicht die Ständeratsdebatte gesehen, ich habe die Nationalratsdebatte gesehen und so, wo er da ziemlich geantwortet hat. Der Ständerat hat gestern über die ganze Asylsache geredet. Heute hat der Ständerat dran gesehen unter äußerordentlichen Session. Ja, das ist nicht zufrieden. Ich nehme, der Pascal Schmidt hat zum Beispiel eine Motion eingereicht, wo die ganze die Asylpolitik muss umkrempeln muss. Ich meine, der ist da schon recht sauer geworden. Der andere hat der Pascal Schmidt ziemlich persönlich da angegriffen und mir gesagt hat, das kann er mit dem, wenn er das so machen, seien die Ziele alle zusammen irgendwie werden die nie erreicht. Aber in der Motion, die er eingereicht hat, hat er verlangt, dass man eine Strategie macht, wo weniger Asyl Suchende hier sind, weniger Kosten müssen sein, dass man schneller rausschafft. Also so Punkte. Von da ist jeder einzelne Punkt im Nationalrat angenommen worden. Also wenn die jetzt da das müssen umsetzen, dann wird es also das schwierig. Weil da müssen sie völlig anders davon denken. Weil in dem Staatssekretär für Migration im SEM, da machen schon gerade ein bisschen eher so eine lasche Asylpolitik.
Dann ist das eigentlich der Lichtblick der Woche, die positive Nachricht aus Bundesbern, dass in dieser Asylpolitik die Schrauben angezogen wird, oder ist das wie zu optimistisch denkt?
Ja, man sollte auch nicht zu optimistisch denken. Die haben natürlich noch eine Haufen Möglichkeiten, um das irgendwie in der Schublade zu lassen, liegen, und dass sie irgendwas machen wollen, so, oder den Halb umsetzen. Und, ich meine, das sind ganz klare Punkte, was sie machen müssen, dass sie müssen Reduktion, die Strategie muss auf eine Reduktion der Asylzahlen sein. Reduktion der Kosten, das wird 4 Milliarden Kosten pro Jahr. Das müsst ihr zeigen. Und so kann man es dann messen. Da kannst du sagen, hey, ihr habt das beschlossen und die Strategie müsst vorlegen. Und dann soll ich sagen, wie ihr das macht. Das, was ihr jetzt macht, ist einfach, jeder, der kommt, kann hierbleiben und fertig.
Und wie schätzt du die Gemütslage oder einfach so die Stimmung rund um den Beat Janssi? Brodelt es da? Ist der zu stark unter Druck? Kann er dem Druck standhalten? Wie siehst du die Personalie Beat Janssi aktuell?
Ja, also ich würde mal sagen, wenn der abschleichen kann, dann macht er es. Also, wenn der Cassis sollte irgendwas zurücktreten und so eine Möglichkeit hat, in Zeta gehen, wird er wahrscheinlich das machen. Mhm. Ich weiß nicht, zurücktreten wird er wahrscheinlich nicht, aber der ist da im EJPD ist er völlig unter Druck, weil der wird da wirklich, ich merke, weißt du, die Reaktionen, die er hat und wie er da teilweise antwortet und so, merkt man, dass das nicht an ihm spurlos vorbeigeht, dass er da schon unter massivstem Druck steht und so. Einerseits da will er ja mit der EU neue Asylpolitik mitmachen, auf der anderen Seite steht er innen an ihm Druck, noch viel mehr zu machen. Auf der anderen Seite sind die Italiener da, wo man auf der Nase rumtanzen mit der ganzen Brand von Montana und so. Jetzt hat er mal endlich mal eine Antwort gegeben, letztes Mal eine klare Antwort, nachdem er lange da rumgefettert ist. Aber auch bei der Asylpolitik, wo man einfach keine Asylsuchenden zurücknehmen und die eigentlich da müsste behandelt werden. Ich meine, wird die hier hunderte von Asylfällen hier behandeln? Wo die müsste behandeln? Das kostet 60 Millionen pro Jahr, die italienischen Fälle hier zu handeln. Und Tietjen ist mit ihm einfach so spielen und der Janssi akzeptiert das einfach so. Ich meine, irgendwann müsst ihr sagen, es ist Schluss und fertig. Also jetzt, um das kurz zu sagen, es ist schwierig zu sagen, weil der Janssi in dem EJPD wahrscheinlich, wird er noch einen Schutz lang bleiben. Und ich bin nicht sicher, ob er den kann verreisen kann sofort. Das wird dem Bundesrat zusammen im Gremium entschieden werden, wer wo was übernimmt. Natürlich geht es nach dem Anzianitätsprinzip, aber es hat schon Sachen gegeben, die einfach nicht nach dem Anzianitätsprinzip gegangen sind. Also zum Beispiel Keller Sutter hat das Justizdepartement übernommen, obwohl das ist eigentlich ein Wirtschaftsdepartement hat wollen. In der ersten Teil. Jetzt ist im Finanzdepartement wieder glücklich. Und der Beat Janssi, ich denke mir, so wie ich den einschätze, wird der wahrscheinlich eher das tendieren. Mhm. Aber SP-Bundesrat eher das lassen, das auf keinen Fall.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Hubi, danke vielmals für die Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial. Und vor allem Hubis Bundeshaus. Merci.